RRO Podcast. Das ist das Wallis. RRO.ch.
Der Tag nach dem Feist auf Rundtag, wo heute wahrscheinlich dann doch ein paar ein bisschen schrägrüsser Wäschlöge und was sonst, die Fasnacht ist voll im Gang. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass heute HÜV vielleicht auf das sportliche Morgen- oder Abendprogramm verzichtet und geht direkt wieder lieber ins Feudergewand drinschleifend. Macht ganz und gar nichts uns, weil wir sind in dieser Stunde zumindest die BRRO sportlich unterwegs. Es ist wieder Zeit für unsere Gesundheitssendung und damit ist die Gesundheit ein bisschen in den Vordergrund zurückgekommen.
Gesundheit auf RRO mit dem Spitalzentrum Oberwallis.
Bei mir zu Besuch bis am 11. ist der Klaus Krämer. Er ist der leitende Arzt von der Klinik Orthopädie im Spitalzentrum Oberwallis zu Brieg. Und heute reden wir mit ihm über das Thema Sportmedizin. Guten Tag, Klaus Krämer. Und erste Frage natürlich, heute schon Sport gemacht?
Schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung. Muss ich kurz überlegen. Effektiv heute habe ich noch keinen Sport gemacht, wenn man vielleicht davon absieht, dass ich 2-3 Etagen Treppen gelaufen bin. Aber da ich ja hierher kommen musste vom Brick, durfte ich heute das Auto nehmen.
Also ist das schon Sport, wenn man einfach nur so steigen läuft?
Durchaus. Also wenn man im Alltag doch versucht, konsequent die Treppen zu nehmen und die dann auch intensiv hoch und auch je nach Können runterläuft, hat man sicherlich schon ein gewisses Pensum an Sport erledigt. Das darf man auf seiner zu gute Seite dann verbuchen. Also das ist sicher eine Option.
Wir reden miteinander in dieser Stunde über das Thema Sportmedizin. Da habe ich mich gefragt und vielleicht auch viele andere, was versteht man denn darunter eigentlich genau?
Sportmedizin ist ein sehr interessanter und auch vielseitiger Bereich der Medizin, der mich persönlich sehr interessiert und auch immer wieder herausfordert. Es ist vielleicht kurz zusammengefasst so, dass es einen praktischen Teil und einen theoretischen Teil gibt bei der Sportmedizin. Der theoretische Teil beschäftigt sich eigentlich mit den Auswirkungen, die Sport, Bewegung, Training auf gesunde und auch kranke Menschen haben kann, und zwar in jeder Altersstufe. Um dann daraus für die Praxis vielleicht herauszufinden, was macht denn Sinn? Was sollte ein Kind für sportliche Betätigung machen? Was darf ein Senior machen? Wie viel Sport ist nötig? Kann auch Sport zu viel sein? Und das ist ein Schnittfeld aus verschiedenen Bereichen der Medizin. Ich zum Beispiel jetzt als Orthopäde bin ein bisschen mehr für Haltungs- und Bewegungsapparat dann der Ansprechpartner, der einfach schaut, gibt es Überlastungsschäden am Gelenk oder muss ich irgendwas vielleicht anpassen oder optimieren, wenn ich Sport machen möchte. Während zum Beispiel der Kardiologe, der Spezialist fürs Herz, dann eher guckt, ist der Organismus vom Herz-Kreislauf-System in der Lage, zum Beispiel jetzt auf einen Marathon zu trainieren, sodass man aber auch zum Beispiel den Hausarzt dann mit im Boot hat, der einfach den Patienten von langer Zeit her kennt und sagen kann, hier bestehen gewisse Risikofaktoren, die er dann vielleicht selber auch abklären kann oder auch entscheiden kann und muss der Patientin oder der Kunde überhaupt zu einem Spezialisten gehen. Also das ist ein breites Feld.
Also es ist definitiv so, es hat einfach viel, viel positive Auswirkungen auf unseren Körper, wenn wir nicht sportlich betätigen. Ja?
Definitiv. Also wenn man Sport vielleicht mit einem Medikament vergleicht, dann kann man sagen, es gibt kein vergleichbares Medikament. Sport ist also auch nur bei geringer Intensität im Alltag, bei wenig Umfang schon absolut positiv. Wenn man mal so schaut, es gibt x Studien, die ganz klar belegen, Sport senkt zum Beispiel das Risiko für einen Sturz. Wenn man regelmäßig seinen Körper in gewissem Maße trainiert, hat man geringes Sturzrisiko. Sport senkt das Risiko zum Beispiel aber auch für Demenz. Leute, die regelmäßig Sport machen und deshalb vielleicht auch eine bessere Durchblutung haben, die gesünder leben vielleicht deshalb, haben geringeres Risiko, später eben mal vielleicht geistig verwirrt zu sein. Sport ist klar fürs Gewicht von Vorteil. Sport kann bei Zuckerkranken dazu führen, dass die Medikamente reduziert oder vielleicht auch gar nicht mehr genommen werden müssen. Leute, die Bluthochdruck haben, die regelmäßig ein dosiertes Ausdauertraining machen, können auch da einen so positiven Effekt haben, dass eventuell die Medikamente nicht mehr nötig sind. Also wenn man das vergleicht mit verschiedenen Bereichen Medikamenten, hat Sport einfach einen sehr, sehr breiten Impact, einen sehr, sehr breiten Einfluss, der eigentlich nie schädlich sein kann, wenn man es in Dosis macht, die verträglich sind.
Also aber ihr redet gerade, wenn es die richtige Dosis ist. Gibt es so eine Formel, wo man sagt, so viel Aktivität empfehlen und nachher ist es zu wenig oder zu viel?
gibt es ganz klar. Also die WHO hat eine klare Empfehlung herausgegeben und da auch natürlich auf verschiedensten Studien basierend geschaut, was sollte man machen. Das ist ein bisschen orientiert an den Altersstufen. Ich denke, da liegen mir die Kinder schon sehr am Herzen, weil wir leider sehen, dass Kinder heutzutage eigentlich immer weniger aktiv sind. Kinder sind eigentlich von Natur aus auf Bewegung programmiert, aber so ein bisschen mit den Lebensumständen heute, mit effektiv mehr Medien, mit mehr Kommunikation, mit vielleicht auch etwas vorsorglicheren Eltern, ist das so, dass Kinder heute eigentlich das empfohlene Limit nicht erreichen. Man sagt also, dass zum Beispiel Kinder zusätzlich zu den Bewegungsformen, die sie sowieso im Alltag machen, wenn sie zur Schule gehen oder mit Sportunterricht, täglich 60 Minuten mittlere bis höhere Intensität an Sport machen sollten. Das hört sich jetzt relativ viel an und wird eben auch meistens nicht geschafft. Und mittlere Intensität ist zum Beispiel so definiert, dass man leichtes Schwitzen hat, dass man doch durchaus schon außer Atem kommt. Und ich sehe das an meinen eigenen Kindern, dass es durchaus da auch Tage gibt. Und das toleriere ich dann natürlich auch, wo das nicht erreicht wird.
Gesundheit auf RRO in dieser Stunde mit dem Klaus Krämer. Er ist leitender Arzt von der Klinik Orthopädie im Spitalzentrum Oberwallis. Sprich, Sport für einen Haufen Menschen, jeden Tag sehr zentral. Und der Esket ist auch sehr gut für unseren Bewegungsapparat. Im Schnitt sagt man, dass Kinder so rund eine Stunde selten Sport machen. Wobei Klaus Krämer gesagt hat, ist natürlich nicht immer möglich. Wie sieht das zum Beispiel bei Erwachsenen aus?
Beim Erwachsenen sind die Anforderungen, wenn man so sagen darf, etwas geringer. Da wird empfohlen, dass man 2,5 Stunden pro Woche, also durchaus überschaubar, eine mittlere Intensität macht. Das kann zum Beispiel eben in 10-Minuten-Etappen sein, das zählt schon Rasenmähen, Fensterputzen, eben mehrere Etagen Treppensteigen dazu und man kann sich das natürlich dementsprechend ein bisschen aufteilen. Also 2,5 Stunden pro Woche mittlere Intensität entspricht zum Beispiel dann 5 mal 30 Minuten verteilt, wenn man es so herunterbricht, oder in noch kleineren Etappen. Der Weg morgens zur Arbeit mit dem Velo 10 Minuten, am Nachmittag wieder zurück, hat man pro Tag schon 20. Oder für die, die sagen, so viel Zeit bringe ich vielleicht doch nicht auf, kann man die Intensität steigern. Das heißt, wenn man dann es schafft, zum Beispiel 3-mal pro Woche 20 Minuten zu joggen, Langlauf zu machen, intensiv bergauf zu gehen, zu wandern, also alles da, wo man dann schon etwas außer Atem kommt und dann auch etwas schwitzt. Das ist eine Intensität. Wenn man das 3-mal pro Woche für 20 Minuten hinbekommt, dann hat man das Soll erfüllt, wo man absolut einen positiven Effekt mit all diesen eben aufgeführten Punkten daraus ziehen kann.
Reden wir vielleicht noch ein bisschen über Fakten. Wenn man zum Beispiel eine strenge Bergwanderung macht oder irgend sonst etwas, hat man am Nachmittag viel Muskelkater. Ist das gut oder schlecht?
Das ist auch immer wieder ein Thema, wo sich noch so Mythen drum ranken. Man hat früher gedacht, der Muskelkater ist effektiv eine Übersäuerung der Muskulatur, dass also im Prinzip der Muskel Milchsäure, Laktat produziert und das im Prinzip zu den Schmerzen führt. Und das hört man auch ab und zu immer noch. Das ist definitiv nicht korrekt. Ein Muskelkater ist im Prinzip eine Verletzung. Das sind Mikroverletzungen der Muskulatur, der Muskelhüllen auch. Und sind eigentlich nicht unbedingt erwünscht. Es braucht, wenn man eine gewisse Trainingsform erreichen will oder wenn man sich insgesamt verbessern möchte, eine Überlast. Das heißt, man muss einfach aus seinem Alltagstrott mal herauskommen und das führt effektiv gerade am Anfang zu einem Muskelkater, der, wenn man mal so sagen möchte, vielleicht noch als guter Muskelkater dann bezeichnet werden kann, wenn er nicht länger als 3 Tage geht. Man sollte sich im Alltag noch normal bewegen können, man sollte moderate Schmerzen im Muskel haben, dann kann man es akzeptieren. Man sollte dann beim nächsten Training, wenn man das macht, das nicht wieder haben. Und man sollte auch dann nicht intensiv trainieren, solange man noch einen Muskelkater hat. Definitiv zu vermeiden wäre ein Muskelkater, der länger als 3 Tage oder sogar bis zu einer Woche geht, weil man dann durchaus größere Strukturschäden am Muskel macht und dementsprechend länger aussetzen sollte. Perfekt ist es, wenn man sein Training so dosiert, dass man eine Müdigkeit hat, dass man vielleicht schon merkt, da ist was am Muskel gegangen, aber man hat keinen Schmerz, keinen Muskelkater. Also Muskelkater ist nicht nötig, um seine Form zu verbessern und wenn man es vermeiden kann, ist das gut.
Erkältung und Sport, ist das sinnvoll?
Auch gerade natürlich ein ganz aktuelles Thema. Man kann grundsätzlich sagen, dass das Immunsystem von einem moderaten Sport, speziell Ausdauersport, profitiert. Leute, die also regelmäßig an der frischen Luft sich bewegen und den Kreislauf dann auch trainieren oder auch ein Krafttraining machen, haben von daher bessere Abwehrkräfte. Aber wenn man einen fiebrigen Infekt hat, eine grippale Erkältung, einen vereiterten Zahn, alles, wo man sagt, da ist Fieber, ich bin doch intensiver krank vom Krankheitsgefühl. Das ist dabei ein ganz wichtiger Punkt. Der Körper sagt einem selber ein bisschen, was man da beachten muss. Sollte man definitiv keinen anstrengenderen Sport machen. Warum? Es kann sein, dass die Keime, sprich entweder Bakterien oder auch Viren, sich im Körper verteilen. Das Herz als zentrales Organ, was pumpt und wo das ganze Blut zwangsläufig natürlich durchläuft, das kann darunter leiden. Es können sich also Bakterien oder auch Viren am Herzmuskel festsetzen. Speziell zum Beispiel bei Halserkrankungen mit Streptokokken. Das ist also ein Problem. Halsschmerzen, Fieber, Schluckbeschwerden. Bitte keinen intensiven oder am besten gar keinen Sport machen. Erst wenn die Symptome weg sind, weil das kann zu gravierenden Folgeschäden führen.
Unser Thema machen ja viele Leute und sind auch davon überzeugt, dehnen vor und nach dem Sport. Wie sieht das aus?
Auch da ranken sich diverse Fakten und Mythen drumherum. Es wird auch immer noch kontrovers wieder diskutiert. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man Sport beginnt, sich primär aufwärmt. Man sollte den Kreislauf in Bewegung bringen. Man sollte zum Beispiel laufen, man kann hüpfen. Man sollte damit die Durchblutung des Muskels steigern, die Körperkerntemperatur geht etwas hoch, dadurch läuft der Enzymstoffwechsel etwas besser. Das heißt, der Körper ist daher schon vorbereitet auf diese Belastung. Das Zweite, was dann eigentlich sinnvollerweise sind so sportspezifische Übungen. Der Volleyballer macht halt kreisende Bewegungen mit der Schulter, mit den Handgelenken, um einfach da die Muskeln und Sehnen ein bisschen in die Belastung einzuführen. Und was man eigentlich immer wieder sieht, was aber eigentlich tatsächlich falsch ist, ist gehaltenes Dehnen. Das heißt, wenn ich einen Schnellkraftsport mache, wie zum Beispiel Basketball, Volleyball, Fußball oder auch Joggen gehe, sollte man nicht vor der Belastung einfach gehaltenes Dehnen, wie man es so manchmal sieht, dass man so in einem Spreizschritt steht, weil dadurch senkt man die Aktivität der Muskulatur wieder runter. Die Muskelspindeln reagieren schlechter. Es kann also im Zweifelsfall sogar dazu führen, dass man dadurch eher eine Verletzung hat, wenn man das macht. Das heißt, wenn man sich dehnt, erst nach dem Aufwärmen, nach dem spezifischen Einmobilisieren und wenn man dann eben so Flexibilität, Dehnung machen möchte, in einer Form, wie man sagt, einer WIP oder aktiven Dehnungsübung. Das heißt, dass man also zum Beispiel die Hand zu den Zehen runterbringt oder so Drehbewegungen macht, aber nicht das gehaltene Dehnen. Das kann man nach der Belastung machen, um die Regeneration zu fördern oder eben den Muskeltonus, die Muskelspannung herunterzuführen. Das heißt, Dehnen ist tatsächlich gar nicht unbedingt so sinnvoll und kann kontraproduktiv sein, wenn man das in dieser gehaltenen Form, zum Beispiel vor dem Sport der Skigymnastik, macht.
Gesundheit auf Araro mit dem Spitalzentrum Oberwallis.
Wir haben in dieser Stunde Besuch vom Dr. Klaus Krämer. Der Klaus Krämer ist der leitende Arzt von der Klinik Orthopädie im Spitalzentrum Oberwallis Zbrig und es geht rund um das Thema Sportmedizin. Ja, es ist auch so, Klaus Krämer, dass Sport nicht immer wirklich gut ist, also wo man vielleicht einmal aufpassen muss. Es gibt Risikogruppen, wo man vielleicht eher zuerst abklärt mit einem Arzt oder mit einem Fachspezialist, macht es überhaupt Sinn, darf man Sport machen? Wenn empfehlen dir einen Check-up durch den Arzt?
Es gibt ja da so teilweise in der Bundesliga zum Beispiel, kann man sich noch so erinnern, so dieser plötzliche Herztod zum Teil oder wirklich Probleme, die meistens irgendwo mit dem Herz-Kreislauf-System in dem Fall zu tun haben. Das sind absolute Ausnahmen, aber es gibt tatsächlich im Prinzip zwei Risikogruppen, die sich überlegen sollten, ob ein individueller Test sinnvoll ist. Das eine sind im Prinzip die Wiedereinsteiger in den Sport, die vielleicht früher auch mal intensiv Sport getrieben haben, so zwischen 40, 50 Jahren. Man hat dann ein bisschen Priorität gesetzt, Familie, vielleicht Karriere, guckt das häusliche Umfeld, steht im Vordergrund, man trainiert weniger und dann möchte man mal wieder anfangen. Und das ist so ein bisschen das Gefährliche, wo dann vielleicht schon so ein bisschen Herz-Kreislauf-Probleme sich anbahnen können. Man sollte dann in dem Fall vielleicht tatsächlich langsam dosiert wieder einsteigen. Das ist diese eine Gruppe, wo man dann durchaus mit dem Hausarzt als Berater primär schauen kann, habe ich da vielleicht Risikofaktoren auch in der Familie? Und die zweite Sache oder die zweite Gruppe sind eigentlich junge Menschen zwischen vielleicht so 12 bis 20 Jahren, die in einen intensiveren Sport herein trainieren, speziell Ausdauersport, weil es gibt angeborene Herzfehler oder auch Herzrhythmusstörungen, die dann bei intensiver Ausdauer oder Sportbelastung überhaupt erst auftreten können und dann eventuell tatsächlich schwere gesundheitliche Probleme machen können. Wenn man jetzt als Sportler individuell vielleicht das ein bisschen abschätzen möchte. Wie gesagt, der Hausarzt, der einen kennt als Ansprechpartner, schauen, in der Familie gab es da Probleme. Und es gibt eigentlich eine im Internet zu empfehlende Seite, das ist ein sogenannter Test, ein PAPS-Test, PAPS-Test.de findet man das. Das ist ein persönlicher Aktivitäts- und ein Präventions-Screening-Test. Und das ist die Abkürzung letztendlich für dieses PAPS. Da kann man also selber sein Alter eingeben und verschiedene Fragen beantworten und bekommt letztendlich dann nachher so einen Score, wo man entscheiden kann oder wo das Programm oder diese App einem eine Empfehlung gibt, ob man eventuell ein gewisses erhöhtes Risiko hat und sich dementsprechend noch weiter abklären lassen sollte.
Also Thema Internet finde ich noch gar nicht so einfach. Also, es gibt ja Leute, die irgendwie ein Symptom googeln oder auch auf irgendwelchen Seiten sich irgendetwas austesten.
Absolut, ja.
Also ich glaube, das ist schon Vorsicht geboten, wenn man aber so von Testen redet.
Definitiv. Nein, also das ist wirklich ein validierter Test. Der ist aus einem amerikanischen Test im Prinzip ins Deutsche übertragen worden von zwei Sportmedizinern aus Berlin. Und das ist definitiv ein hilfreiches Tool, was man verwenden kann. Wie gesagt, Dr. Google ist immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Dann lieber wirklich vor Ort mit dem bekannten Hausarzt oder je nachdem auch hier mit dem Sportmediziner die Fragen individuell klären.
Der Freitag bei RRO und hat der heute schon Sport gemacht? Also ich meine jetzt nicht unbedingt der Gang vom Bett zur Kaffeemaschine wäre vielleicht ein bisschen wenig, aber vielleicht müsst ihr ja, wenn ihr geht waschen, immer das ganze Stegenhaus im Prüfen und Brillläufen. Den haben wir schon gelernt in dieser Stunde, dass das durchaus als Sport durchgeht. Der Klaus Krämer ist bei uns. Er ist ein Experte in dieser Stunde. Und ihr könnt auch, wie gesagt, melden, wenn ihr Fragen habt. Der Klaus Krämer ist da. Er ist nämlich der leitende Arzt von der Klinik Orthopädie im Spitalzentrum Oberwallis Zbrik.
Gesundheit auf RRO. RRO mit dem Spitalzentrum Oberwallis.
Klaus Krämer, wir schauen zum Schluss noch ein paar Fragen an, die wir von Hörern in dieser Stunde bekommen haben. Zum Beispiel jetzt gerade ins Studio angeleitet hat der Pascal Karlen. Er hat eine Frage zum Puls bei Neuanfängern, wenn wir es vom Thema Sport haben. Wie sieht das aus?
Der Puls ist bei Sportlern sehr individuell, muss man sagen. Es gibt im Prinzip da verschiedene Regeln, hängt ein bisschen davon ab, was man effektiv trainieren möchte. Grundsätzlich ist das so, dass man, wenn man eine sportliche Betätigung macht, sagen kann, der Maximalpuls ist in etwa 220 minus Lebensalter, also dass man da mal einfach so einen Anhaltspunkt hat und darüber hinaus kommt man dann wahrscheinlich nicht. Früher hat man gesagt, das Laufen ohne zu schnaufen wäre so ein bisschen das Training, wo der Puls in einem Rahmen ist wie für ein Ausdauertraining. Was aber in den letzten Jahren auch durchaus für ein Ausdauer- und speziell auch Herz-Kreislauf- und auch Krafttraining empfohlen wird, ist ein sogenanntes hochintensives Intervalltraining. Das bedeutet, dass man eine sehr intensive Phase hat, die meinetwegen, wenn man es durchhält, eine Minute geht. Und dann 30 Sekunden eine weniger intensive Phase hat. Und da kommt man in die Nähe des Maximalpulses. Von daher ist das pauschal etwas schwierig zu sagen. Wenn man dieses hochintensive Intervalltraining zum Beispiel macht, muss man vielleicht vorher tatsächlich gucken, ob das Herz-Kreislauf-System das verkraftet. Und man sollte vielleicht auch nicht als Anfänger direkt mit dem anfangen. Aber von der Warte her gibt es so ein bisschen diese beiden Modalitäten, dass man sagt, ein Ausdauertraining, wo man sich noch unterhalten kann, das kann man sicher über eine längere Zeit durchhalten. Und da ist eher der Verbrennungsbereich so, dass da mit Sauerstoff gearbeitet wird. Was vielleicht auch da noch zu sagen ist, auch da kommt es schon zu einer Fettverbrennung. Genauso auch wie bei diesem hochintensiven Training. Es ist nicht so, wie man früher vielleicht oder auch dann zum Teil, wenn man mit Leuten diskutiert, hört, dass die Fettverbrennung erst nach einer gewissen Zeit einsetzt, sondern das läuft direkt parallel. Und der Vorteil zum Beispiel ist, wenn man relativ hohe Intensitäten absolviert, dass man dann so eine gewisse Sauerstoffschuld eingeht und nach Beendigung der Intensität der Kreislauf und der Stoffwechsel noch weiter angeregt ist, sodass man dann von zum Beispiel so einem hochintensiven Intervalltraining unter Umständen, wenn man es körperlich gut verträgt, deutlich mehr profitiert, als wenn man eine halbe Stunde oder eine Stunde vor sich hin joggt. Das heißt, immer mal wieder eine intensive Phase, zum Beispiel sehr einen Berg hoch sprinten oder einen Sprint machen, wenn das von der Muskulatur geht, oder intensives Bergauf gehen, Treppe hochgehen in einem hohen Tempo für eine Minute und dann 30 Sekunden wieder langsamer, wo der Puls aber immer noch erhöht ist, und das zum Beispiel über 5 Minuten. Das wäre zum Beispiel ein sehr gutes Training vom Zeitfenster her, aber auch vom Intensitätsfenster, wo man vielleicht tatsächlich mehr profitiert, als wenn man jetzt in einem sehr langsamen Tempo seine Bahnen schwimmt oder so. Das ist in dem Fall nicht so wirkungsvoll.
Also hoffe, wir können Pascal Korlen können weiterhelfen. Und dann haben wir noch eine Frage bekommen von der Hörerin, weil wir euch noch schnell anschauen. Die will aber lieber anonym bleiben. Und zwar schreibt sie, dass sie immer wieder probieren, ihr Gewicht zu reduzieren. Was für Hilfsmittel das gäbe? Also natürlich jetzt abgesehen von weniger Essen, oder?
Das ist auch immer wieder ein ständiges Thema, oder auch wo ich versuche, meinen Kunden, meinen Patienten irgendwo gewisse Tipps zu geben. Das eine ist, glaube ich, wirklich, dass man schon sieht, kleine Einheiten sind absolut schon hilfreich. Und jemand, der ein gesundes Herz-Kreislauf-System hat und der einfach nur intensiv, wie gerade schon gesagt, wirklich bergauf läuft und dann auf Hilfsmittel zurückgreift, wie zum Beispiel eine Pulsuhr, ein Sporttracker, wo man seine Alltagsaktivität, seine Schritte und vielleicht auch heutzutage, ich habe selber so eins von meiner Frau geschenkt bekommen, vielen Dank, mit einem Pulsmesser am Handgelenk. Man muss also nicht mehr irgendwie so einen blöden Brustgurt umziehen, sondern man hat tatsächlich, wenn man die Hand einigermaßen ruhig bewegt, eine sehr valide, eine sehr vernünftige Pulsmessung, die man dann auch zum Beispiel, als Beispiel bei mir ist es bei Garmin, am Computer anschauen kann und dann einfach mal sieht, wie intensiv war das überhaupt, was ich gemacht habe, und wo man auch zum Beispiel seinen Ruhepuls sieht, der ein Ausdruck dafür ist, wie trainiert man ist. Das heißt, Hilfsmittel, Pulsuhr am Handgelenk, wo man einfach mal seine Aktivität trackt, plus zum Beispiel in Verbindung mit einer App, die erfasst, oder man muss es natürlich selber eingeben, zum Beispiel, was man am Tag wirklich isst und trinkt. Es gibt Studien, ganz klar, die zeigen, Leute, die über ein halbes Jahr nur ihr Essverhalten wirklich in dieser App, und da gibt es dann halt Vorgaben, zum Beispiel Brot mit Marmelade sind so und so viele Kilokalorien, das erfasst man in dieser App, kann das dann online angucken. Klar sind die Daten wieder irgendwo bei Mr. Google oder in Amerika oder wo auch immer hinterlegt, aber wenn da, denke ich, ein Nutzen drin ist, und das ist nachgewiesen, dass man dadurch sein Essverhalten ein bisschen optimiert und sein Sportverhalten optimiert, kann man mit diesen, sag ich mal, modernen Sachen sich selber sehr motivieren. Und das ein drittes Tool ist da auch noch zum Beispiel das Elektrovelo. Also da ist auch mal die Frage, das ist für alte Leute und das ist doch total blöd. Gerade Leute mit Gelenkproblemen, die sich sonst nicht bewegen oder die auch nicht Fahrrad fahren, weil hier im Wallis haben wir halt nun mal viele Berge. Da macht es Sinn, auf so ein Elektrovelo zu setzen. Die sind auch nicht mehr ganz so teuer, weil man dann wirklich, wenn man das macht und fährt, und das ist ein einigermaßen vernünftiges Velo, sich selber einfach mehr motiviert zum Sport treiben, was man sonst nicht machen würde.